온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info 494. Heute mal wieder mit einem Especial oder besser gesagt einer Zeitreise. Wir drehen kräftig an der Uhr und begeben uns 50 Jahre zurück ins Chile der Unidad Popular.
Uni was?
Unidad Popular. Das war ein linkes Regierungsbündnis, das im Jahr 1970 die chilenischen Präsidentschaftswahlen gewann und den Aufbruch in eine sozialistische Gesellschaft probte. Mit Landreformen, der Verstaatlichung von Rohstoffen und Schlüsselindustrien, aber auch eine Menge kultureller Bewegung. Es heißt, Chile habe damals singen gelernt.
Und Flöte spielen.
Naja, muss Mensch den versteinerten Verhältnissen denn wirklich immer nur ihre eigene Melodie vorsingen? Anfang der 1970er Jahre gab es viel neues Liedgut und viele unkonventionelle Ideen. Eine politische Frischzellenkur für die Welt, frei nach Joseph Beuys.
Ob Ost, ob West, Kalten Krieg an die West.
Das ist jetzt aber historisch nicht ganz richtig. Das ist doch ein Antikriegssong aus den 80ern. Sonne statt Reagan.
Aber der Kalte Krieg war Anfang der 1970er trotzdem schon eisig. Im Weißen Haus saß Richard Nixon, der vom ersten Tag an das politische Experiment im südlichen Amerika bekämpfte. Dass ein bekennender Marxist wie Salvador Allende Präsident wird, das ging gar nicht. Und Moskau war auch nicht amüsiert über den chilenischen Weg. Zu viel Vielfalt, zu wenig Einheitspartei und Planwirtschaft. Kein Wunder, dass Chile in dieser Zeit zum Anziehungspunkt für tausende politische Aktivistinnen, Abenteurerinnen und Freiwillige wurde. Gemeinsam für ein anderes Chile.
Und dann kam das dicke Ende. Militärputsch, Diktatur, neoliberale Schockstrategie. Ende Allende. Was bleibt denn von diesem sozialen Aufbruch? Die Musik?
Zumindest werden heute auf den Demos in Chile wieder Lieder aus dieser Zeit gesungen. Und trotz Covid-Quarantäne gab es in der letzten Woche viele Veranstaltungen rund um den 50. Jahrestag der Unidad Popular. Irgendetwas halt nach.
Na dann, was gibt es denn im Onda Info dazu zu hören?
Los geht's mit einem Interview. In den letzten zwei Jahren hatte sich beim Nachrichtenpool Lateinamerika ja ein Recherchekollektiv eingenistet, Allendes Internationale. Die haben Dutzende Zeitzeugen aus aller Welt aufgespürt, die im Chile Allendes gelebt und gewirkt haben. Und heute werden wir diesen biografischen Ansatz mal auf die Macher anwenden. Der Anthropologe Álvaro Garó hat als Kind die Unidad Popular miterlebt. Wir fragen nach, an was er sich erinnert und was die damalige Zeit für eine Bedeutung für die aktuellen sozialen Bewegungen hat, in Chile und in der Welt.
Danach schauen wir mit einigen Zeitzeugen gemeinsam zurück. In einer vielstimmigen Collage zeichnen wir Wege ins Chile der Unidad Popular nach. Welche persönlichen und gesellschaftlichen Ziele trieben diese Menschen in das schmale Land hinter den Anden? Was haben sie in Chile gemacht? Und was hat Chile mit ihnen gemacht?
Und wir sprechen mit Giannina Sagal, Politikerin und Feministin, die derzeit wie viele Chileninnen und Chilenen für eine neue Verfassung kämpft. Im Oktober soll eigentlich darüber abgestimmt werden. Liegt hierin der Schlüssel für ein gerechteres Miteinander? Und wir wollen wissen, welchen Blick sie als Feministin auf das Chile der Unidad Popular und die sozialen Proteste von heute hat.
Ganz schön viele Fragen. Na, hoffentlich bleibt da noch Zeit für Musik.
Klar, die muss auch noch irgendwie reinpassen. Denn den Sound dieser Tage machten nicht nur Victor Jara, Inti Illimani und Quilapayún. Schon mal was gehört von der psychedelischen Rockband Agua Turbia?
Agua Turbia? Trübes Wasser? Das geht ja gut los.
Thank you.
Alvaro, verbindest du mit dem Sound von den Bands wie Agua Turbia oder Xingu Kindheitserinnerungen oder sind das Songs, die du erst später kennengelernt hast?
Meine Eltern hörten diese Musik eigentlich nicht, aber ich hatte einen Onkel, Diodario, der damals Medizin studierte. Er war Teil der 1968er Generation und hörte dieses Zeug. Einmal war ich bei ihm und es waren viele Guerilleros aus Bolivien da. Nach dem Tod von Che Guevara kamen viele von ihnen nach Chile und er als angehender Arzt empfing sie. Sie wurden Freunde. Und auf einer ihrer Partys hörte ich zum ersten Mal Agua Turbia. Ich erkannte die Songs erst Jahre später wieder.
Wie alt warst du denn zu der Regierungszeit von Salvador Allende? Und kannst du dich daran erinnern, als Allende am 4. September 1970 die Wahlen gewonnen hat?
Ich bin im Dezember 1965 geboren. Ich war also fast 5 Jahre alt, als Allende die Wahlen gewann. Meine Eltern machten beide für Allende Kampagne und so ließen sie uns am Tag der Wahl bei unseren Großeltern. Meine Mutter schaute irgendwann vorbei, um zu schauen, wie es uns geht und Neuigkeiten zu verbreiten. Sie sagte, Allende wird gewinnen, Allende wird gewinnen. Und ich dachte, Allende kämpft gegen irgendjemanden, teilt Schläge aus und war dabei zu gewinnen. Am nächsten Tag gab es eine Riesendemo. Wir gingen mit der ganzen Familie hin, meine Eltern, Geschwister, Tanten und Onkel. Und meine Kindheitserinnerung von diesem Tag sind die Füße der Menschen, die vielen Schuhe.
Also ein Teil des Wahlprogramms von der Unidad Popular war das Versprechen, dass jedes Kind einen halben Liter Milch am Tag bekommt. Hast du denn viel Milch getrunken in dieser Zeit?
Meine Familie war die Klasse Media, ne?
Meine Familie gehörte zur Mittelklasse, also gab es bei uns immer Milch. Das Programm war eher für die Armen gedacht. Aber klar, sicher haben alle chilenischen Kinder in den 3 Jahren der Unidad Popular viel Milch getrunken. Die Regierung hat dafür gesorgt, dass alle welche trinken konnten.
Und wie hat sich dein Leben sonst verändert? Und auch wie standen deine Eltern zu der Regierung Allende? Also eher skeptisch oder waren sie enthusiastische Unterstützer?
Sí, mis padres eran allendistas los dos.
Meine Eltern unterstützten beide Allende. Sie waren Teil der Unidad Popular, aber mehr noch meine Großeltern mütterlicherseits. Vor allem mein Großvater war ein bekannter Radiojournalist und Geschichtsprofessor. Allende machte ihn zum Mitglied des Nationalen Fernsehrats, der damals in Chile gegründet wurde. Er war eine bekannte Person und im Haus meiner Großeltern war immer was los.
Wie hast du den Tag vom Putsch erlebt? War dir damals schon klar, was da passiert ist? Oder waren das Dinge, die dir erst später bewusst geworden sind?
Nein, ich begriff nicht wirklich, was los war. Aber ich erinnere mich an den 11. September. In unserer Straße gleich gegenüber lebte eine Familie, deren Kinder für uns wie Geschwister waren. Wir wuchsen zusammen auf, 5 Kinder. Und eine von ihnen, Eugenia, die wir Dute nannten, hatte Geburtstag. Eigentlich war alles für eine Party vorbereitet, mit Torte und so, aber alles wurde abgesagt. Wir gingen auch nicht in die Schule an diesem Tag. Meine Mutter war sehr nervös, sehr aufgeregt. Wir hörten die Flugzeuge über uns auf dem Weg, um den Präsidentschaftssitz, die Moneda, zu bombardieren. Und dann tauchten wir erstmal ab und zogen zu meinen Großeltern väterlicherseits. Die waren konservativer, katholisch. Da blieben wir erstmal für einen Monat.
Die Zeit während der Militärdiktatur, also du hast auch die 17 Jahre unter dem Regime gelebt und wurde da die Erinnerung aufrechterhalten an die Zeit der Unidad Popular unter vorgehaltener Hand oder war das in dieser Zeit eigentlich gar kein Thema?
Yo y mis hermanos estábamos en un liceo que se llama Manuel de Salas, que es un liceo donde había mucha gente de izquierda.
Meine Geschwister und ich gingen alle auf die Manuel de Salas Oberschule, eine Schule, wo die Kinder von vielen Linken hingingen. Die Schule war vom Militär besetzt worden. Danach wechselten sie die Schulleitung aus. Sie zäunten alles ein und warfen die alten Lehrer raus. Wir blieben, aber sie hatten immer ein Auge auf uns. Ich war ein Kind, klar, aber es wurde Druck ausgeübt. Wir mussten jeden Montag, wenn die Militärs vorbeischauten, die Nationalhymne singen. Es gab ein paar echte Faschisten unter den Lehrern, die sich dann neben uns stellten und sagten, ihr müsst die Hymne von Chile singen, nicht die von Kuba. Und schon etwas älter, mit 13, 14 Jahren, politisierte ich mich ziemlich schnell. Und klar, die Symbole der Unidad Popular, die andine Kleidung, die Schallplatten und Bücher, die noch übrig waren, die begannen wir uns gegenseitig zu leihen. Das war ein Weg, uns wieder zu organisieren.
Die Discos, die in las casas, los libros, empezaron a circular entre nosotros. Y fueron una forma de volver a organizarnos, ¿no?
Kannst du vielleicht noch ein paar weitere Beispiele nennen, wie dich auch die Unidad Popular geprägt hat?
La pelea contra la dictadura nosotros empezamos en el 80 y yo tenía 14 años.
Ich begann mit 14 Jahren gegen die Diktatur zu kämpfen. Ein Beispiel, ein ziemlich biografisches, hat mit meinem Großvater zu tun. Der ging später ins Exil, aber ich sagte immer, wenn ich mich Leuten in linken Kreisen vorstellte, auf Orga-Treffen und so, dann sagte ich immer, ich bin der Enkel von Mario Cespedes. Dann hieß es immer, oh, Don Mario. Das öffnete mir viele Türen. Die Idee, ein verlorenes Land zurückzugewinnen, einen Wandel einzuleiten und für Gerechtigkeit zu sorgen, das kam mit der Zeit. Das entwickelte sich, ganz bewusst.
Cambio de justicia, ¿no? Eso se fue con el tiempo desarrollando, cuando yo fui creciendo, ¿no? Lo fui haciendo consciente.
Um jetzt nochmal in die Gegenwart zu kommen, also im letzten Jahr haben wir ja eine Erhebung in Chile gesehen, die soziale Revolte. Und was ist deiner Meinung nach die Bedeutung der Unidad Popular, die Zeit von Allende, für die Revolte heute? Und welche Verbindungen können vielleicht auch dazu hergestellt werden?
Bueno, hay muchas diferencias.
Es gibt schon viele Unterschiede, aber es gibt auch viele versteckte Verbindungen. Dazu gehört natürlich die Musik, aber auch die Gefühle und die Emotionen der Menschen. Ich glaube, diese intensive Jugendzeit, die ich hatte, diese Solidarität, die Freude am Debattieren und der Aufbau von etwas Gemeinsamen, da ist ein Funke übergesprungen. Auch wenn die Revolte 2019 zunächst mal einen zerstörerischen Charakter hatte, aber das war immer nur ein oberflächliches Bild. Denn in Wirklichkeit begannen die Leute da wieder an sich und die anderen zu glauben, an etwas Kollektives. Ich denke, das ist das Erbe der Unidad Popular.
Ja, und apropos Musik der Unidad Popular, was ist deiner Meinung nach ein tolles Lied, das das deutsche Publikum unbedingt kennen sollte? Jetzt kannst du noch einen Musikwunsch nennen.
Die Musik, klar, die Musik war zentral, denn die war immer zu hören, auch auf jeder Demo. Das waren zum Teil auch sehr poetische Werke, aber wenn ich nur ein Lied auswählen soll, dann La Canción del Poder Popular.
Cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante.
Am 4. September gewinnt der Sozialist Salvador Allende als Kandidat des linken Bündnisses Unidad Popular die chilenischen Präsidentschaftswahlen. Sein Regierungsprogramm ist ambitioniert: einen eigenen Weg zu einer sozialistischen Gesellschaft finden, und zwar innerhalb der geltenden Gesetze. Gerade die Abkehr vom bewaffneten Kampf und die Offenheit für soziale Experimente und Innovationen jenseits des Lagerdenkens des Kalten Krieges macht das politische Projekt für viele junge Menschen weltweit attraktiv und unterstützenswert. So überrascht es nicht, dass die USA ihre westlichen Verbündeten bald zu einer Embargopolitik drängen und unentwegt an einem gewaltsamen Umsturz konspirieren. Die UdSSR wiederum fürchten in Chile einen zweiten Prager Frühling und unterstützen das Land politisch kaum. Auch wenn in der Sowjetunion seit den 1960er Jahren unter anderem politische Kader, Übersetzer und Agrarwirte ausgebildet werden. Hilfe gibt es trotzdem. Zucker aus Kuba, Druckerpressen aus der DDR, Traktoren aus der Ukraine und Schweinefleischkonserven aus China. Die eigentliche internationalistische Kooperation verläuft dagegen eher informell. Zehntausende Menschen besuchen während der 1000-tägigen Amtszeit der UP Chile. Viele kommen ohne Rückfahrticket. Für die von lateinamerikanischen Diktaturen und autoritären Regierungen verfolgten Menschen ist Chile ein sicherer Hafen. Für viele internationale Freiwillige, Studierende und Fachkräfte eine Perspektive, sich am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft zu beteiligen. Zugleich ist Chile ein beliebtes Ziel für politische Touristen wie François Mitterrand, Cineasten wie Costa Gavras, Sängerinnen wie Joan Baez, Fotografinnen wie Leonore Mau und Intellektuelle wie Rosana Rosandra und Eric Hobsbawm. Noch spannender sind aber die oftmals weniger bekannten Lebenswege. Das Rechercheprojekt Allende's Internationale hat viele von ihnen dokumentiert. Im Folgenden hören wir einige dieser Stimmen, die sich zu einer kollektiven Erinnerung verbinden.
Viver esse ano de 68, 69 e 70 muito perdido aqui no Brasil.
In Brasilien waren 1968, 1969 und 1970 verlorene Jahre. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Freunde starben im bewaffneten Kampf gegen die Diktatur, im Gefängnis, unter Folter. Andere flüchteten sich in Drogen. Das war für mich kein Ausweg. Aber zur Waffe greifen? Dazu fehlte mir der Mut. Es war aussichtslos. Dann hörte ich, dass in einem lateinamerikanischen Land am 4. September 1970 zum ersten Mal ein sozialistischer Kandidat die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Da wollte ich hin. Bereits am nächsten Tag traf ich erste Vorbereitungen und am 10. November 1970 brach ich auf, um in Chile zu leben. Am 10. November, als ich fui, para ir morar no Chile.
Muita saudade. Yo diría que lo cosmopolita de los 60, 70.
Der kosmopolitische Geist der 1960er und 1970er Jahre hatte vor allem damit zu tun, dass nach Allendes Wahlsieg viele Menschen kamen, um diesen Prozess aus der Nähe zu erleben. Dieses Experiment eines Sozialismus mit Empanadas und Rotwein, diesen chilenischen Weg zum Sozialismus, der absolut neu war. Es war ein Moment, in dem hier viele Bewegungen aus verschiedenen Teilen Lateinamerikas zusammentrafen. Und auch in Europa war das Interesse geweckt. Menschen reisten hierher, um zu sehen, was passierte.
Es schien es ganz natürlich zu sagen, das Ziel unserer Generation ist es, zum Aufbau der Unabhängigkeit beizutragen. Wir waren sowohl technisch als auch politisch interessiert, sensibilisiert für Entwicklungsprobleme, das Streben nach Unabhängigkeit, die Ausbildung nationaler Kader und wir wollten andere Beziehungen zu den Menschen auf dem Land aufbauen.
Und ich wollte von Deutschland weg. Weißt du, nach dieser Zeit, immer Nazismus und so weiter, da hat man das Gefühl, man ist unter lauter Schwerverbrechern. Also das hatte ich, hatte das wirklich wie ein Gefühl, wie ein Gewicht. Ich wollte raus. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne nach Lateinamerika.
Ich kam dahin mit einer gewissen Arroganz und habe gesagt, also diese Frauen müssen doch jetzt mal, ja? Ihren Haushalt in Ordnung bringen. Ich habe nach 2 Tagen kapiert, dass es nicht geht. Es geht nicht, wenn man kein Wasser, kein Strom, kein Platz, kein festen Boden unter den Füßen hat. Es geht nicht. Ja, also es hat einem die Kehle abgeschnürt, wirklich. Also das war, eigentlich war das die Grundmotivation, sich zu engagieren.
Mire, lo que tienen los chilenos también, aunque están con mucha miseria,
schau, was die Chilenen auch drauf haben. Selbst wenn sie in schwierigen Umständen leben, versuchen sie trotzdem eine gute Zeit zu haben. Probleme gibt es ja immer. Irgendwie normal. Aber auch die Gewissheit, Freunden vertrauen zu können und Menschen zu haben, auf die man zählen kann. Mehr und mehr Frauen begegnen mir, die diese Einstellung teilen. Sie nehmen ihr Leben selbst in die Hand.
Porque es que estamos hablando de un tiempo donde lo colectivo era lo central.
Wir reden von einer Zeit, in der das Kollektiv im Mittelpunkt stand, in der der Einzelne seinen Individualismus zugunsten eines kollektiven Projekts aufgab. Eine Zeit, in der man nicht über sich selbst sprach, sondern über das Wir, darüber Teil eines größeren Projekts zu sein. Das heißt nicht, keine Individualität oder Freiheiten zu haben, das ist etwas anderes. Aber die Erfolge waren kollektive Erfolge. Es war nicht dein Ziel, ein Haus zu haben oder einen ruhigen Job. Dein Ziel war es, gut mit allen zusammenzuleben. Alle sollten ein gutes Leben haben, kein individueller, sondern ein gemeinsamer Horizont. Diese Logik ist heute sehr schwer zu verstehen, denn in diesem neoliberalen Regime steht das Individuum heute über allem. Ein prekäres Individuum, ein Individuum ohne Bindungen, fast ohne Erinnerung, beinahe ohne Geschichte.
Un individuo precarizado, un individuo sin lazo, un individuo casi sin memoria, casi sin historia.
Mehr internationalistische Erinnerungen und politische Lebenswege aus der Zeit der Unidad Popular gibt es unter www.internationalallende.org.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad,
ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Und nach den vielen Stimmen von Zeitzeugen der Unidad Popular springen wir zurück auf die aktuelle Baustelle eines neuen Chiles. Wir begrüßen am Telefon heute eine junge Forscherin und Politikerin aus Chile, aber vorstellen soll sie sich am besten gleich selbst.
Hallo, ich bin Jeanina Sagal, feministische Professorin und Geografin. Ich bin Teil einer NGO, die sich Mujeres en Red Zona Sur nennt und der Organisation Ciudad Feminista, wo ich für die Rechte von Frauen kämpfe. Und ich bin auch Teil des linken Zusammenschlusses, der in den letzten Jahren an einer politischen Alternative gearbeitet hat.
Eine Alternative also zum Mitte-Links-Bündnis der Nueva Mayoría, aber auch zur regierenden Rechten. Viele waren ja überrascht, mit welcher Heftigkeit die soziale Revolte im Oktober die politische Klasse herausforderte. Die Bilder gingen um die Welt. Von Weitem sah es manchmal so aus, als wäre das alles aus dem Nichts gekommen. Da widersprichst du aber sicher.
Seit 2001 gibt es in Chile immer wieder Demonstrationen. 2006 erlebten wir die Revolution der Pinguine, als die OberschülerInnen mobil machten. 2011 folgten große Studierendenproteste. Da geht die Debatte um soziale, wirtschaftliche und Umweltrechte in Chile so richtig los. Und doch hätte niemand gedacht, dass es dann 2019 zu so massiven Protesten kommen würde.
Welchen Anteil hatten denn die chilenischen Frauen an diesen großen Protesten?
Aus feministischer Sicht sollten wir unbedingt den feministischen Mai 2018 erinnern. Da wurde die ganze machistische Kultur und das Verhalten in der Akademie in Frage gestellt. Und doch haben die Proteste im Oktober 2019 alle Prognosen der Linken übertroffen. Die Proteste hatten eine ungeheure Breite und waren in diesem Sinne ein Weckruf, auch vergessene soziale Kämpfe mit einzubeziehen. Gerade für meine Generation war das eine wichtige Erkenntnis. Ich bin 32 Jahre alt. Wir sind die Erben der Unidad Popular. Dieser lange zurückliegende Erfolg sozialistischer Ideen an den Wahlurnen. Aber wir sind auch die Erben späterer antiimperialistischer und antikapitalistischer Strömungen und vor allem den Feministinnen.
Con una importante trayectoria de lucha antiimperialista, antikapitalista y por sobre todo feminista.
Gleichzeitig wächst aber auch der Widerstand. Es gibt ja auch Gewinner des ökologischen Raubbaus und des neoliberalen Sozialdumpings. Die werden ja nicht gerade auf eine Umverteilung der gesellschaftlichen Reichtümer brennen.
Hoy día tenemos, nos encontramos hoy en este mes de octubre, ya de septiembre de
Klar, ganz aktuell jetzt, im September 2020, sehen wir uns gerade mit einem Streik der Transportunternehmer konfrontiert. Die Transportunternehmen standen schon immer der Rechten nahe. Schon in der Zeit der Unidad Popular spielten sie eine Schlüsselrolle, um Versorgungsengpässe zu provozieren. Sie arbeiten aktiv gegen die Regierung Allende's. Und heute sind sie wieder da und agitieren gegen Forderungen der Mapuche-Indígenas. Die Mapuche kämpfen für die Rückgewinnung indigener Territorien im Süden Chiles, aber auch für die Freilassung politischer Gefangener, die im Gefängnis von Tangol im Hungerstreik sind. Vielleicht übertreibe ich auch, aber ich denke, wir sehen in Chile Zeiten eines offenen Klassenkampfes entgegen.
Hoy en Chile nos encontramos frente a un ciclo político abierto de lucha de clase.
Zunächst steht für den 25. Oktober ja erstmal ein Referendum an für eine neue Verfassung. Warum ist die Verfassungsfrage denn gerade so dringend?
Also, um das kurz zu erklären, an diesem Tag wird die Bevölkerung abstimmen, ob sie die aktuelle Verfassung abschaffen will, die noch aus der Diktatur stammt, aus der Feder des rechten Chefideologen Jaime Guzmán. Die Verfassung ist ganz dem freien Markt verpflichtet. Sie hat die massive Privatisierung von Land angetrieben, die Gesundheit und Bildung zu einem Geschäft werden lassen. Die aktuelle Verfassung schadet der Gesellschaft.
Darin sind sich die meisten Linken in Chile einig, dennoch unterstützen nicht alle das Verfassungsreferendum. Warum?
Infolge des sozialen Aufstandes im Oktober 2019 und massiven Protesten auf der Straße war der amtierende Präsident Sebastián Piñera gezwungen, im Oktober ein Übereinkommen zu unterschreiben, das die Abstimmung einer neuen Verfassung zusichert. Dieses Abkommen unterschreiben auch einige Vertreter der Frente Amplio, der dritten alternativ-linken politischen Kraft in Chile. Viele Menschen aus den sozialen Bewegungen sehen in diesem Abkommen einen Verrat und ein Mittel für die Rechte, um Zeit zu gewinnen. Ich persönlich unterstütze diese Kampagne für eine neue Verfassung aber, denn dass überhaupt abgestimmt wird, ist ein Erfolg für die Proteste auf der Straße und nicht für die politische Klasse.
Danke, Giannina, für das Gespräch. Vielleicht noch eine letzte Frage. Du warst ja in den vergangenen Monaten für einen akademischen Austausch in Barcelona. Mit was für einem Gefühl gehst du jetzt nach Chile zurück?
Ich gehe motiviert nach Chile zurück, um die korrekte Auszählung jeder Stimme beim Verfassungsreferendum zu gewähren. Und ich hoffe, dass die Augen der Welt uns unterstützen, so wie damals die vielen Internationalisten die Regierung Allende unterstützten. Das waren wirklich viele Personen, die in den 70ern das Projekt einer anderen Gesellschaft unterstützten. Und wir müssen in dieser Linie weiterdenken. Wir sind die Enkelinnen und Enkel dieser Generation. Und wir glauben noch immer an eine andere Welt.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.